Schaffen wir es ohne Wasser?
Bei der Hitze schon.
Mal schauen.
Der Mensch lebt nicht nur vom Wasser allein.
Stimmt.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Herzlich willkommen zum Stammtisch. Felix Reich, Redaktionsleiter vom Reformiert, und ich, Veronika Jehle, Co-Redaktionsleiterin vom Forum. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über das LaSalle-Haus und was uns das LaSalle-Haus erzählt über die Zukunft von kirchlichen Orten. Das LaSalle-Haus ist zu und geschlossen, und zwar seit vergangenem Sonntag, also Pfingstsonntag 2026. Das LaSalle-Haus war das spirituelle Zentrum der katholischen Ordensgemeinschaft der Jesuiten in der Schweiz. Und das jetzt seit beinahe 100 Jahren, also 3 Jahre haben gefehlt auf die 100 Jahre. Und es war schon tatsächlich auch ein spezieller Ort, weil man seit den 90er Jahren versucht hat, östliche Spiritualität und christliche Spiritualität nebeneinander zu leben, beziehungsweise auch in dem Sinne miteinander zu leben, Dialog interreligiös und ökumenisch zu praktizieren an diesem Ort. Und es ist jetzt so, dass es Nachfolgelösungen gesucht werden, dass auch die politische Ebene eingeschaltet ist in der Zwischenzeit, aber als Ort der Jesuiten ist das ganze Geschichte. Ich habe mir 4 Thesen überlegt, die etwas aussagen über das, was uns dieser Ort erzählt, über die Zukunft von kirchlichen Orten. Ich möchte aber zunächst mal einfach dich fragen, was ist denn deine These? Du hast dich jetzt auch auseinandergesetzt mit diesem Ort, Felix. Hast du dir eine These dabei gebildet?
Ja, also ich, im Gegensatz zu dir, habe ich ja das LaSalle-Haus aus einer gewissen Distanz angeschaut. Es hat es einfach immer gegeben. Ich habe immer gewusst, wer dort ist, auch von reformierter Seite, ja, lang. Ja, ich glaube, eine These ist für mich so die Frage, die du auch in deinem Text, wo du veröffentlicht hast im Forum, also in der Online-Ausgabe. Ja, was bewahrt man sich unabhängig von betriebswirtschaftlichen Überlegungen? Also sind so Häuser, so Institutionen auch etwas wie ein Wissensspeicher?
Mhm.
Und inwiefern ist das nur eine Schutzbehauptung, wenn ein Programm nicht funktioniert? Also das zwischen deinen Hängen, zwischen Kirche sein, eine christliche Tradition bewahren und leben, also Ordensgemeinschaft ist das ja, das, und was muss halt auch quasi am spirituellen Markt funktionieren.
Also vielleicht noch sozusagen aus Transparenzgründen. Du sagst, ich bin dem Ort sehr verbunden. Das stimmt. Inwiefern bin ich dem Ort verbunden? Er ist für mich in den letzten 15 Jahren, ja, seit ich in der Schweiz bin, zu, ja, einer spirituellen Heimat, würde ich sagen, geworden. In dem Sinn, dass ich allermeist einmal im Jahr eine Woche Exerzitien da gemacht habe und das sehr gerne gemacht habe, wegen der Menschen, die dort arbeiteten und lebten, und auch wegen dem Ort an sich, also wegen der Architektur und ja, diesem Ort so. Und darüber hinaus gibt es natürlich allerlei Berührungspunkte und Begegnungen mit Jesuiten so.
Eben, du hast auf LinkedIn, habe ich das gelesen, du sagst erschüttert.
Ja.
Das ist ein starkes Wort. Also was löst denn die Erschütterung aus? Dass es einfach zugegangen ist oder auch, wie es zugegangen ist?
Ja, tatsächlich beides. Und dass ein Ort wie dieser zugehen kann. Also ich habe ja von 4 Thesen gesprochen. Eine, oder die erste These von mir ist, es haben viele gedacht, dieses Haus sei sozusagen too big to fail. Das sagt ja Toni Kuhlmann auch in dem Beitrag, den ich da geschrieben habe über den Auszug aus dem LaSalle-Haus. Und ich glaube, das ist noch etwas, was nicht wenigen so geht mit kirchlichen Orten. Man weiß vielleicht sogar, dass wirtschaftlich oder realpolitisch Orte gefährdet sind. Aber innerlich denkt man sich, nein, das so Orte wie diese, die wird es immer geben.
Das ist lustig, ich habe mir das genau auch da in mein Notizbüchli notiert, wo ich deinen Text gelesen habe, das «Too big to fail». Und, habe mir, und vielleicht passt das zu dieser These, die ich auch ein bisschen skizziert habe, vielleicht sind wir sogar in der gleichen. Ich habe mir dann notiert, müssen wir aus kirchlicher Sicht oder überhaupt aus christlicher Sicht nicht sagen, «Nothing is too big to fail». Also, ja, aber, das kann ja keine Haltung sein.
Aber kennst du nicht
für
dieses
ein
Gefühl?
Haus, für eine Institution, too big to fail. Das ist ja, das passt ja völlig nicht zu dem. Also, ich finde es noch absurd. Dann macht man dort 10 und sucht die Lehre und lässt los. Genau. Und zugleich hat man das Gefühl, das riesige Haus, das besteht einfach und das kann gar nicht aufhören. Das ist irgendwie total paradox, ne?
Voll. Aber kennst du dieses Gefühl? Nicht selber auch, also es ist keine rhetorische Frage, dass so die Kirche, die quasi immer da war und immer da ist und die ja sozusagen auch Gott gegeben und Gott getragen gewissermaßen ist, dass du dir wie nicht vorstellen kannst oder wie, es wären es innerlich zwei Ebenen, dass das wie keine Realität sein kann.
Ich weiß nicht, also der Raum ist sicher etwas, wo das kann ausstrahlen. Also vielleicht vielleicht habe ich das sogar gerade letzte, ich weiß gar nicht, im Kleinen, vielleicht auch im Grossen erlebt. Ich habe in Martalen im Wieland, wo ich aufgewachsen bin, ein Podium geleitet zu 900 Jahren Kirchenweih von dieser Kirche dort. Und ich bin ja dort im Pfarrhaus aufgewachsen und es ist so recht speziell gewesen, dort zurückzugehen, im Stil von, ich habe gedacht, das Kirchenwägli sei viel länger, als ich Velofahren gelernt habe. Und der Garageplatz vor der Garage sei riesengroß. Dort habe ich einmal allein geshootet und ich habe das Gefühl gehabt, dort habe ich 30 Meter Pässe schlafen von Gartenhag zu Gartenhag. Das war einfach ein ganz kleiner Garageplatz. Das ist wirklich alles so 1:2 geschrumpft. Und aber die Kirche, selbst der Boden, wenn ich im Chor, wenn ich den unter meinen Fingern gespürt habe, die Kirchenbank, die haben, also ich glaube, selten wirklich so etwas von Heimatgefühl, das ich sonst nicht so habe, vielleicht höchstens in Landschaften, wo ich viel in der Ferien war, irgendwie Glanerland oder so. Aber die haben so etwas ausgestrahlt und wirklich so von etwas von «das ist immer da»,
ja.
Das ist sehr speziell gewesen. Und vielleicht ist es etwas von dem, ja. Also, dass es einen Raum gibt, wo ich... Aber ich meine, selbst wenn jetzt Kirche Martalen nicht mehr könnte, als Gottesdienstraum aufrechterhalten bleiben, ich weiss nicht, ob ich dann das verlieren würde. Und beim LaSalle-Haus ist es wahrscheinlich anders, weil die Gefahr schon besteht. Also ein Kirchenraum jetzt wie Kirche Martal, ich glaube nicht, dass der jemals total anders genutzt wird. Also,
ja,
der bleibt,
du, aber das ist,
oder?
Siehst du,
der
das
bleibt.
Ist aber wieder genau das, du denkst, das kann gar nicht sein. Aber
ja, das glaube ich schon. Also, oder ist es weiter weg? Also ja. Logisch, also meine, wenn es mal so ist, dann ist es so.
Ja.
Aber ist es nicht beim LaSalle-Haus? Das LaSalle-Haus ist ja kein Kirchenraum gsi, ist ja eine Institution gsi, wo immer darauf angewiesen gsi ist. Also was hat's denn mit dir gemacht, wenn du dort an einen Kurs gegangen bist und du merkst, hey, letztes Jahr sind wir noch 15 gsi und jetzt sind wir noch 8 und nächstes Jahr sind wir 6.
Das ist aber auch eine interessante Geschichte, weil indem ich dorthin komme, auch ich als Gast, also ich habe das nicht beobachtet, ich habe das nicht wahrgenommen. Es war wie eine Ebene, die keine Relevanz gespielt hat für mich. Ich war dort,
also hast du den ökonomischen Misserfolg gar nicht mitbekommen?
Es ist wie innerlich eine Ebene, die dann in dem Moment wie keine Rolle für mich spielt. Ich gehe dahin, es ist wie ein Schutzraum, wie eine Heimat, wie ein Ort, wo ich wie so ausatme und loslasse und dann bin ich da. Und im Grunde genommen, umso weniger Menschen da sind, umso besser. Also umso mehr ich da sein kann und den Raum habe. Und wenn viele Leute da sind, stört es mich auch nicht, ist auch schön. Aber weißt du, es ist wie so, ich bin wie in einer anderen Daseinsweise vielleicht. Und dann muss ich sagen, wenn ich, das ist ja auch eine Gnade auf eine Art, wenn du diese ganzen kapitalistischen Aspekte und realpolitischen Zusammenhänge mal einfach zur Seite legen kannst, das ist auch was von Heimat, oder? Du kannst einfach sein und du weißt, es ist gut. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel mit Verantwortlichen spreche, und das betrifft nicht wirklich nicht nur die Jesuiten im La Salhaus, sondern überhaupt auch in kirchlichen Belangen, dann habe ich manchmal ganz ähnliche Gefühle oder kriege ich einen ganz ähnlichen Eindruck. Also das, worum es eigentlich geht, ist so viel größer und so viel wichtiger und so viel präsenter. Und darum geht's ja eigentlich, dass man wie die anderen Ebenen so, ja, ja, stimmt, das, okay, ja, keine Ahnung. Aber dann ist es schon wieder weg von der Bildfläche.
Ja, das habe ich nicht. Das ist interessant. Aber also mir fällt eh noch der Vergleich mit dem Gottesdienstbesuch ein. Und dort beschäftigt es mich, wenn ich merke, hey, da sind noch halb so viele Leute, eben vielleicht ist das wie mit dem Garageplatz, dass die Erinnerung täuscht und das früher noch nicht so viele.
Ja.
Aber ich glaube, das ist nicht wie mit dem Garageplatz, sondern es ist so, dass viel weniger da sind. Und mich beschäftigt das dann. Also mich beschäftigt es, also ich kann nicht in den Gottesdienst gehen, wo 20 Leute sind, ohne dass mich beschäftigt, dass jetzt 20 Leute sind.
Ich glaube, Gottesdienst ist für mich auch wirklich wie was anderes, weil das ist mehr Alltag. Also natürlich Unterbrechung vom Alltag, aber ich gehe im alltäglichen Vollzug dahin und dann bin ich wie in diesem Modus von normalem Lebensvollzug gewesen.
Und dann zählst du auch?
Ja, ich zähle jedes Mal. Und denke mir, was bedeutet das jetzt? Oder ich schaue mir auch an, wie viele Männer sind da, wie viele Frauen, wie viele Kinder, wie viele Junge, wie viele Ältere, wie viele... Das meditiere ich alles. Also das ist wie... Schau, ein anderes Beispiel. Als ich meine Mission zurückgegeben habe, meine bischöfliche Beauftragung, hatte ich ein Gespräch mit dem Bischof. Und unter anderem habe ich ihn angesprochen auf unsere Personalsituation der katholischen Kirche im Kanton Zürich beziehungsweise im Bistum Chur. Und dass die ja sich mit der Zeit so entwickeln wird, dass wir immer weniger Personal haben und das ist also bald weniger als die Hälfte und was das bedeutet. Also ich habe ihm eine sozusagen realpolitische Frage gestellt. Und seine Antwort war, Veronika, ich vertraue, also wir sind bei du, weil wir beide Spitalseelsorgende waren. Er sagte, Veronika, ich vertraue auf Jesus Christus. Und das, genau, und der Rest, das fügt sich, das muss sich fügen. Und wenn ich als Bischof kein Vertrauen in Jesus Christus hätte und so weiter. Und
gut, das hoffe ich.
Also, ja, genau, meine Antwort war dann...
Die Frage ist, was ich vertraue auf Jesus Christus, oder? Was
ja,
ich
mich diese Gesprächssequenz zeigt, das sind zwei Menschen auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Und zwar, diese beiden Ebenen sind wichtig. Aber
ja, bist du sicher, dass sie wichtig sind? Ist es nicht einfach eine geschickte Art von Ausweichen? Weil nämlich du hast ihm ja
genau.
Die Mission zurückgegeben. Du hast gesagt, hey, wisst ihr was, wenn ihr so weitermacht, laufen Menschen wie ich, wo sich nicht alles bieten lassen, euch davon. Oder? Also du hast ihn konfrontiert. Ja,
Hat mich ehrlich interessiert, was sein Konzept ist.
Aber es ist eine Konfrontation. Du hast ihn mit der Realität konfrontieren und er ist ausgewichen auf eine Ebene, wo du ja nicht mehr kannst widersprechen, weil was willst du sagen?
Ja.
Also das ist ja quasi...
aber weißt du, es ist sozusagen...
Fällt mir jetzt nicht das richtige Wort ein, aber es ist ein Ausweich... Eine Ausweichbewegung, oder?
Es ist wie ein Teil von dem, natürlich. Und gleichzeitig, glaube ich, wenn ich ihn jetzt gefragt hätte, in einem Setting, wo ich ihm nicht die Mission zurückgegeben hätte, glaube ich, hätte er gleich geantwortet. Also er hat das nicht einfach strategisch eingesetzt, weil er mich in der Situation nicht teilhaben lassen wollte am großen Plan. Und wenn wir jetzt sprechen über die Zukunft von kirchlichen Orten, dann, glaube ich, ist das ein ganz wesentlicher Punkt, dieses Ausweichen. Ich höre so oft, bei Verantwortlichen von solchen Orten, dieses Ausweichen, dieses ja, finanziell, personell, ja, schwierig, ja, wird sich weisen. Ja, aber weitermachen, als wäre nichts geschehen.
Ja, aber das ist ja verrückt. Also ich meine, man kann sich vom lieben Gott vieles erhoffen, aber kein Businessplan wahrscheinlich.
Genau. Und was ist das? Weil, wie gesagt, das ist nicht etwas, was ich in Bezug auf das LaSalle-Haus das erste Mal wahrnehme und auch nicht beim Bischof das erste Mal gehört habe. Und das ist doch eigentlich verrückt. Und deswegen finde ich LaSalle-Haus in einer ersten These so spannend, exemplarisch und auch symptomatisch für die Entwicklung von kirchlichen Orten. Weil sich da etwas zeigt, was eben nicht funktioniert. Eben, der Businessplan fällt nicht vom Himmel.
Also es ist eigentlich die Nichtentwicklung von kirchlichen Orten, oder?
Ja, und das...
Also das rundum entwickelt sich. Die Nachfrage geht irgendwo anders an.
Ja.
Aber der kirchliche Ort bleibt stehen. Also dumm ist ja genau die Frage, wie... Und das wäre vielleicht... Nach der These die Frage, wie müsste sich dann so Ort entwickeln, dass sie eben weiterhin einen Platz und einen Ort haben und finanzierbar sind?
Ich glaube, der erste Schritt wäre überhaupt, auf den verschiedenen Ebenen aufzuwachen. Also ich glaube, das, was du jetzt fragst, ist der zweite Schritt.
Aber aufgewacht ist man doch im LaSalle-Haus. Also es hat ja jetzt doch eine Wachphase gegeben.
Also in dem Moment.
Ungefähr an einem Jahr. Oder genau, wann sind die Unterschriften gesammelt worden?
Das war dann, also im März ist die Schließung der Hotellerie.
Genau.
Der Hotellerie.
Und das ist für dich ein Verwachen gewesen. Also bis dort hast du das Gefühl gehabt, eigentlich, ja, das LaSalle-Haus bleibt für immer und ich mache jetzt noch die nächsten 10 Jahre meine.
Ja, oder 20 obwohl Jahre. Auch andere außerhalb vom Jesuitenorden mir gesagt haben, da scheint es finanziell wirklich gröbere Probleme zu geben. Ich wusste das in dem Sinn aus verschiedenen Quellen. Gell? Und es geht nicht darum, dass ich es nicht realisiert habe. Ich beschreibe ja einfach meine Rolle als Gästin. Es haben offensichtlich die Verantwortlichen in einer ähnlichen Weise nicht oder wenig an sich herangelassen. Sie wussten es, aber sie haben versucht weiterzumachen. Und dann kam im März sehr überraschend und erschütternd für viele, die dem Haus verbunden waren, wie ich, diese Nachricht.
Also Hotellerie zugab.
Ja, und zwar nicht, wir starten jetzt einen Prozess und wir versuchen, also zugegebenermaßen, gewisse Schritte wurden ja unternommen, es wurde ein Geschäftsführer angestellt, der versucht hat, nochmal ein Konzept zu entwerfen und so weiter. Aber das waren sozusagen Feuerwehrübungen, 11:55 und dann sehr, sehr eruptiv diese Kommunikation der Schließung. So. Und dann der Versuch, sozusagen den klaren Schnitt zu setzen und zu sagen, jetzt regt euch mal nicht auf, das ist fertig. So, geht nicht mehr. Und dann fragst du dich auch wieder, ja, was ist mit den Menschen, die dort leben? Was ist mit den Menschen, die dem Ort verbunden sind? Also es muss doch irgendwie Prozesse geben von Gestaltung, Abschied. Also es ist ja illusorisch zu sagen, wir setzen jetzt hier einen Schnitt und dann spricht niemand mehr darüber. Das ist auch ein Teil von der Erschütterung. Ohne dass ich irgendjemand Involvierten etwas Böses unterstellen mag, tatsächlich.
Aber unterstellst dann etwas Böses nicht, aber unterstellst mangelnde Fantasie? Also im Sinn von,
dass
mit der, also die Schliessung, eigentlich schon länger beschlossen war, oder vor allem, dass nicht Bereitschaft da war, wie nochmal eine Chance zu geben für ein wirklich grösseres Konzept. Weil
das ist das, was die Jesuiten auch selber sagen, also von wegen mangelnder Fantasie, es hätte spätestens seit der Renovation 2016, also vor 10 Jahren, ein neues Konzept gebraucht auch. Wie damals in den 90er Jahren, als das neue Konzept auf den Tisch gelegt wurde, dieses Exerzitienhaus in LaSalle-Haus umzubenennen und auch eine neue Ausrichtung dem Ganzen inhaltlich zu geben, diese zwei Lungenflügel, Zen und Exerzitienkontemplation, christlich und fernöstlich. Das war ja in den 90er Jahren der gelungene Versuch, die Schließung abzuwenden, die ja damals schon im Raum stand.
Und das hat da kommerziell funktioniert?
Und das hat kommerziell funktioniert, tatsächlich. Und im Grunde nach der Schließung, so wie ich das gehört habe, bis Corona, war das wieder vielversprechend. Und nach Corona ging es wie nicht mehr. Was die Jesuiten sagen, das sagen sie auch in dem Beitrag, dass sozusagen eben das konzeptionell etwas gefehlt hat, eine Neuausrichtung.
Was ich beobachte und was vielleicht eben auch dazukommt, ist ja, also zumindest so, wenn ich es wahrnehme von außen und ja auch als, quasi als Zeitungsleser, ist ja schon das Zentrale von den Jesuiten in München.
Ja, die, ja, ja.
Schon auch stark vom Orden her argumentiert und sagt, wir sind weniger, wir sind älter, wir mögen jetzt einfach nicht mehr stemmen. Also dass zu dem Ökonomischen auch eine Angst kommt oder eine, ja, vielleicht auch eine Einsicht, dass man einfach nicht mehr die Grösse, die Vitalität hat, um so ein riesiges Haus zu tragen. Und das ist ja vielleicht eben auch etwas Bezeichnendes.
Voll. Und auch was Symptomatisches wiederum.
Genau.
Das wäre auch die zweite These meinerseits. Also zu den besten Zeiten ist dieses große Haus geführt worden von 20 Jesuiten und 8 Nonnen. Jetzt zum Schluss waren es 3 beziehungsweise 4 Jesuiten und keine Nonnen. So. Und da denke ich, das ist so eine interessante, auch wiederum Mentalität und Haltung, die ich bei Kirchenmenschen in ihren verschiedenen Berufsständen kenne. Das ist so eine Mischung aus Einsatzbereitschaft und Opferbereitschaft und gleichzeitig aber auch schon Hybris, finde ich. Also wir werden zwar immer weniger, aber wir machen fröhlich dasselbe weiter. Ohne Rücksicht auf reale Ressourcen. Also weder die eigenen, persönlichen, dass es auch mal Grenzen gibt, dass es die Gefahr gibt, in einen Burnout zu kommen, dass es auch mal genug ist mit Gutes tun, weil der Mensch einfach selbst auch begrenzt ist, bis hin zu, dass es ja einfach auch nicht geht, ein vielfältiges, breites Programm, das verschiedenste Menschen und Gruppierungen anspricht, als 3 Menschen zu betreiben, die allesamt noch dazu über 60 sind. Also viele Menschen über 60 sind sehr vital. Auch Niklaus Branschen, der ist über 80, ist hochvital. Gleichzeitig, das sagt er ja selber auch, ist es nicht mehr dasselbe wie vor 40 Jahren, ist ja klar. Die Verantwortung kannst du so nicht mehr tragen und willst du auch nicht mehr tragen. Also so dieses, jo, wir können das, wir machen das, wir müssen das machen, wir wollen das machen, das hat was mit Dienst zu tun oder ist eigentlich wie selbstverständlich auch.
Ja, mir ist in den Sinn gekommen, als ich das gelesen habe, ich bin in meiner Kindheit oder eigentlich in meinen ersten 16, 20 Lebensjahren immer in Bergfrieden auf Bruwald in die Ferien. Und das war das Diakonissenhaus gewesen, also von Diakonissen geführt. Und mein Vater war dann auch irgendwann dort im Stiftungsrat gewesen und auch dann dabei gewesen, wo man das Haus musste schliessen. Und das hat man nicht aus kommerziellen Gründen müssen schliessen. Also es hat immer noch genug Feriengäste gehabt. Das war nicht das Problem gewesen, sondern die Diakonissen sind überaltert gewesen. Die haben immer mehr müssen die eigenen Schwestern pflegen. Und natürlich ist der Betrieb auch wahnsinnig aufwendig gewesen. Also das ist, also, und beim Lasalhaus kann man ja vielleicht auch sagen, selbst wenn es jetzt kommerziell funktioniert hätte, wäre die Trägerschaft an eine Grenze gekommen, wo sie es nicht mehr können stemmen. Also wenn jetzt die finanzielle Krise ausbleiben wäre und eben der Einschnitt durch die Pandemie nicht gewesen wäre und so wie du beschrieben hast, quasi der Erfolg von der Neuausrichtung angehalten hätte, kommt ja vielleicht dann irgendwann der Orden an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen steil, wo ich notiert habe, aber ich weiss es nicht. Dass es eben auch ein bisschen exemplarisch zeigt, dass wir auch ein bisschen darauf vertrauen, dass es Häuser gibt, die einfach da sind, dass es Menschen gibt, die sich dem verschreiben, eben, ob das Diakonissen sind, ob es ein Jesuitenorden ist. Und wo einfach da ist, also eben für mich ist der Bergfrieden Heimat, wirklich. Das ist, ich als Kind immer, wenn wir zum Uhr gelaufen sind, habe ich gesagt, schau Mama, da sieht man die Ferien, wenn ich das Haus gesehen habe. Yes. Aber einfach so darauf vertrauen, dass da Leute sind, die das heben und führen.
Voll.
Und ich als Gast kann hin und wieder weg.
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht das Extrembeispiel, aber im wenn man ein bisschen wegzoomt, im Grösseren, merke ich das ja auch. Wir sind so ja, ein bisschen projektbezogen, wir überlegen uns, ob wir jetzt sollen die Kirche eintreten oder nicht, oder vielleicht ist das Angebot einfach lässig und ich mache da mal ein halbes Jahr mit und nachher bin ich wieder draussen. Aber ganz viele kirchliche Orte, die uns Heimat bedeuten, sind ja getragen von Leuten, die sich mit Haut und Haar dem verschrieben haben.
Ja, und wer trägt in Zukunft?
Genau.
Ja.
Also wo ist und wo ist auch unsere Bereitschaft, uns eben einzugeben, nicht in den Ferien oder einmal im Jahr eine Woche, sondern Zeiten zu wechseln.
Ja, absolut. Und gleichzeitig auch zu realisieren, dass dieses mit Haut und Haar sich hineingegeben haben, ja auch viel Schwieriges hatte, also Menschen, die auch verheizt wurden beziehungsweise sich verheizt haben und eben Grenzen nicht respektiert wurden. Das heißt schon die Frage nach einer neuen Form, sich voll und ganz hineinzugeben, aber ja, sich voll und ganz hineinzugeben, nicht zuletzt auch, weil es ja was unglaublich Sinnstiftendes hat, wenn du etwas hast, für das du lebst. So, also wenn du eine Mission unter Anführungszeichen hast. Da sind wir auch wieder bei Lebensqualität oder bei Lebenskunst auch auf eine Art. Das ist ja auch eine Kunstform zu leben, dich so hineinzugeben und zu identifizieren auch mit einem Ort und gleichzeitig auch so, ich sage jetzt bewusst dieses Wort, fruchtbar zu werden für ganz, ganz viele. Wenn man sich anschaut, was die Jesuiten über alle Jahrzehnte für Kurse da gegeben haben, für wie viel, unendlich viele Menschen in einer Zeit, wo es ja noch kein Internet gab und auch ressourcenmäßig noch nicht so viel zur Verfügung stand an Bildungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also wirklich auch Gesellschaft zu formen und zu gestalten. Wie geht das? Und da finde ich es jetzt zum Beispiel spannend. Ich meine, das Kloster Kappel, wenn ich das richtig weiß, es könnte ja eigentlich, ist eigentlich auf eine Art ein verwandter Ort, obwohl er eine ganz andere Geschichte hat. Gell, das ist so. Das hat man eigentlich so gelöst, indem es in kirchlicher Trägerschaft ist und indem es ihn professionell geführt wird von einer Geschäftsführung und einer Leitung, so.
Ja, aber dort ist ja nie das Ordenskonzept dahinter gewesen. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Unterschied. Also ich glaube, dort eben hat man vor allem versucht, auch Gastronomie sehr kommerziell zu betreiben, dass man Retretten hat von Firmen und so. Mhm. Also das ist sicher ein Teil und dass man den Bildungsteil kann halten. Was ja bei Bouldern nicht funktioniert hat. Bouldern gibt es ja weiterhin einfach als Hotel und es gibt den Verein, der weiterhin Veranstaltungen organisiert, aber dass man das wirklich als Bildungshaus kann heben, ist eben nicht gelungen. Und man hat sich dann auf Kappel fokussiert. Genau. Also da gibt es sicher auch und ganz viel sogenannte, früher hat man gesagt, Heimstätten.
Ja.
Da hat es ja ganz viel gegeben. Ich meine, Randolins im Engadin, das ist jetzt einfach ein Hotel, wo in einer Stiftung geführt ist und noch der letzte Flecken am Sowjetenhang, wo man einigermaßen zahlen kann, aber es ist einfach ein Hotel.
Ja.
Also es gibt ja, Maliaso ist noch so ein bisschen erhalten als Ort, aber jetzt auch nicht als Bildungsort. Also da gibt's ja da hat die reformierte Kirche auch ganz viele Abschiedsgeschichten.
Ja.
Entweder Abschied oder Transformation. Ich glaube, in Kappel ist die Transformation gelungen. Aber natürlich auch hat das bedeutet, man verabschiedet sich von Bouldern in der Art, was es gegeben hat. Aber der Unterschied ist natürlich schon, es sind ja keine Orden, die das geführt haben, sondern es sind Leute, die angestellt sind, also ich glaube, es ist schon etwas anderes, auch in Kappel theologische Leiter zu sein oder theologische Leiterin als Jesuit,
ja,
so ein Lasalhaus zu führen und ja nicht irgendwie einen Arbeitsvertrag haben, wo man weiss, das mache ich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, sondern ich bin in dem Orden. Ja. Und ich glaube, das, was ich dir zugelassen habe, ist das die Frage, du hast das jetzt sehr als wertvoll beschrieben, sich etwas im Satz verschreiben. Aber ist dann das Ordenskonzept tatsächlich zukunftsfähig im Sinne von eben, also gerade kleiner werdende Orden, da ist ja die Gefahr extrem gross, dass sich Leute auch selbst ausbieten. Ja. Und dann die Opferbereitschaft. Vielleicht hätte es weiter Orden auch müssen, die Leute im Lasalhaus quasi vor sich selber schützen. Das werden die sicher nicht gerne hören. Aber vielleicht ist das sogar eine Überlegung gewesen, wenn ich jetzt mal thesenartig oder spekulativ unterstelle.
Gut, auf jeden Fall hätte man es dann so kommunizieren können und müssen, dass es auch den betroffenen Brüdern gut oder Patres auch gut tut, beziehungsweise sie damit auch in dem Moment, wo es verkündet wird, quasi wie leben können und es auch als Befreiung erleben. Und das war in dem Moment zumindest nicht der Fall.
Mhm.
Aber klar, an anderer Stelle ist da Verantwortung übernommen worden. Ja, noch so ein kleiner Gedanke mit dieser Heimstätte, das ist ja so ein komisches Wort, aber ich meine, wir haben beide eigentlich von Heimat erzählt, oder? Also, dass sozusagen so Orte, die früher auch von so committeten Menschen geführt wurden, dass das vielleicht auch tatsächlich in mancherlei Hinsicht Heimat erschaffen hat.
Ja, ich weiß nicht.
So eine kleine Klammer.
Ja, ich weiß es nicht. Also, Heimstätte verbinde ich tatsächlich auch so ein bisschen mit, es gibt ja auch so ein bisschen ein Mief, wo man mit assoziiert.
Es hat auch so was Spooky mit, weil ich weiß nicht, was im Keller ist und so. Also so ein bisschen die Leichen im Keller und so.
Ja, nein, das finde ich nicht gerade. Aber das Zimmer, also das Hotelzimmer, das ich mir vorstelle, das stelle ich mir jetzt nicht wahnsinnig
sexy
wohnlich vor. Ja, genau. Aber eben, es gibt natürlich auch Beispiele, also ich finde Kartuse Ittingen zum Beispiel ein Beispiel, wo die Transformation gelungen ist. Aber ja, es ist halt wirklich etwas Neues. Und ich glaube, man muss sich von gewissen Sachen verabschieden, wenn es halt einfach nicht mehr funktioniert.
Die Jesuiten setzen sich jetzt dafür ein, dass das LaSalle-Haus so herauskommen kann, beziehungsweise dass es sich so weiterentwickeln kann, dass es ein Ort bleiben kann, wo sinnvolle Angebote stattfinden, die auch weiterhin im Geiste dessen sind, was da einmal war.
Also welche Jesuiten, also die jetzt München, streben die einfach den Verkauf von der Immobilie, oder?
Ja, aber sie sagen, dass sie das nicht einfach jeden und jeder verkaufen wollen, beziehungsweise nicht einfach einer kommerziellen Nutzung zuführen wollen, sondern dass sie nach Kräften versuchen, Lösungen zu finden und Menschen zu finden, die das ähnlich wie jetzt eben Kartause Ittingen ist ein gutes Beispiel, obwohl ich da strukturell nicht sehr viel dazu weiß, aber in ähnlichem Geiste fortzuführen. Mit dem Ideal, dass es vielleicht sogar wiederum möglich sein könnte, dass Jesuiten da hinkommen und Kurse anbieten. So.
Also es wird nicht eine Reha-Klinik.
Das weiß natürlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand, beziehungsweise ich weiß es nicht, dass es jemand wüsste, aber sie versuchen das nicht so zu, dass es nicht so geschieht.
Aber strukturell funktioniert das ja eigentlich nur, wenn wie in Kappel Kieler quasi drin bleibt und die Hand drauf hat, oder wie jetzt gerade aus Ittingen, wo man eine Stiftung gegründet hat, wo quasi den Teil abdeckt, oder? Also sonst funktioniert so etwas ja nicht.
Aber
also
haben sie
einfach irgendjemandem verkauft.
Es wäre ja vorstellbar, dass sich solche Strukturen auch noch gründen. Also die LaSalle-Gemeinschaft zum Beispiel, das ist jetzt so eine Gruppe von Verbundenen und von Friends quasi, die hat sich ja schon gleich nach der Schließung formiert. Und was aus dem heraus zum Beispiel würde, ist ja momentan noch offen. Also da gibt es zumindest Ressourcen. Auch die Petition, die ja lanciert wurde, gleich nach der Verkündung der Schließung, zeigt ja schon, dass es ja auch Menschen in Politik, Gesellschaft und Kultur gibt, die sagen, hey, also das bedeutet uns mehr als einfach nur, ups, ist jetzt leider Vergangenheit.
Aber das ist ja interessant, oder? und das ist auch etwas, was ich mir notiert habe, also die Sehnsucht, dass es gewisse Orte noch gibt, selbst wenn ich nicht mehr dort hingehe. Also, yeah, eben, das ist so Chile-Martal, da bin ich irgendwie in den letzten 20 Jahren nicht mehr gewesen, aber die Vorstellung, dass ich jederzeit könnte ist irgendwie schön. Und ich glaube auch, vielleicht die Lasalle-Friends, also unterstelle ich jetzt vielen von denen, die haben vielleicht die letzten 15 Jahre keinen Kurs mehr besucht, aber sind einfach irgendwie ist es wichtig, dass der Ort noch gibt und dass das eben jetzt nicht, keine Ahnung, irgendetwas wird und irgendein Gastro, keine Ahnung was, Hotelbetrieb, das einfach so übernimmt.
Die UBS da ihre Mitarbeitenden, Weiterbildungen und ihre internationalen Gäste empfängt. Also,
genau. Die hat andere Möglichkeiten, die muss wahrscheinlich.
Wobei das LaSalle-Haus ist schon eine richtig, richtig schöne Immobilie. Wir haben noch gar nicht über die Architektur gesprochen. Aber ja, gell, aber selbst wenn das so wäre mit den Friends, ist ja auch nicht schlecht. Ist doch auch gut, wenn es Menschen gibt, die vielleicht selber nicht das Bedürfnis haben oder sich die Zeit nehmen, so Angebote wahrzunehmen, aber trotzdem aus einer Überzeugung oder Wertehaltung sagen, ich will, dass es solche Orte gibt.
Also aber langen dann Friends sein oder müssen es Gönnerinnen und Gönner sein? Also am Schluss geht es ja dann gleich wieder ums Geld. Und,
genau, also man
und
wird,
wer geht da die Kurse und sind die finanziert?
Man wird sich überlegen müssen, welche Art von Commitment es braucht. Ja, natürlich. Und das wäre jetzt eine dritte These, die sich da ein Stück weit anschließt, beziehungsweise ja nochmal da einen Raum dazu eröffnet. Was ich interessant fand, ist, dass die Jesuiten jetzt in diesem letzten Jahr, die drei, die dort verblieben sind, so versucht haben, sie sind sicher auch nicht die Ersten, die das gemacht haben, einen Übergang zu gestalten. Und ich glaube, es braucht so etwas wie Abschiedskultur für so Orte, nämlich damit eben genau so Orte auch wieder frei werden, dass was Neues entstehen kann. Dass andere Menschen kommen können, auch mit ihrem Know-how aus Wirtschaft und Politik vielleicht auch, und da etwas Neues wachsen kann. Also Abschiedskultur, wie geht das, so einen Ort, der so viel bedeutet, gewissen Menschen loszulassen? Und wie lässt sich das gestalten, dass diejenigen, die da eine Zeit lang ihr ganzes Leben hinein investiert haben, nicht daran zu brechen? Aber auch diejenigen, die heimatlos werden, wie gut weitergehen können?
Ist das gelungen in dem Fall? Oder deutet deine Erschütterung darauf hin, dass das zu abrupt war und eben weniger ein Übergang? Also hättest du dir jetzt für dich ein besseres Loslassen gewünscht?
Also ich habe es als ernsthaften Versuch wahrgenommen, es zu gestalten. Die Situation, wie sie dann nun mal war. So von denen, die dafür die Verantwortung getragen haben. Gell, ich meine, ich persönlich habe mir ja dann wie eigentlich selber einen Raum zum Abschied nehmen gestaltet, in dem sich das ergeben hat, mit den drei Jesuiten diese Porträts zu machen.
Über sehr lange Zeit eigentlich, oder?
Ja, also das hat begonnen tatsächlich, glaube ich, als Bruno Branschen vor Weihnachten zu mir sagte, wir haben die Orientierung verloren. Und das war auch eine Erschütterung. Gell?
Das musst du übersetzen. Wir haben die Orientierung verloren.
Ja. Die Jesuiten in der Schweiz hatten lange Jahre eine theologisch-gesellschaftspolitische Zeitschrift, die Orientierung hieß die.
Genau, wo die dann das wunderbare Orientierungsfest gemacht hat, einmal im Accio.
Wirklich? Siehst du, das war vor meiner Zeit. Das habe ich leider nie mitgefeiert. Wirklich sehr schade. Es war wahrscheinlich sehr nett. Jedenfalls, die ist weit über die Schweiz hinaus auch wahrgenommen.
Da ist mir wieder updated gewesen über den Katholizismus nachher.
Warst du mal bei so einem? Oder dein Vater?
Nein, ich. Ja. Nein. Also das Orientierungsfest kannst du das.
Nein. Das war wirklich vor meiner Zeit.
Das sind meine Katholizismus-Updates gewesen. Nein, sehr schön, wirklich sehr schön.
Ja, und bis 2009 gab es diese Zeitschrift und die musste eben auch eingestellt werden. Und jetzt sagt Bruno Branschen zu mir, in dem Moment, wo klar war, dass es LaSalle-Haus wird es in der Form nicht mehr geben, wir haben die Orientierung verloren. Und ich meine nicht die Zeitschrift, so hat er zu mir gesagt. Und übrigens, das ist für mich natürlich schon auch wirklich ein erschütternder Moment gewesen, dass diese Männer, die ich sehr authentisch erlebe in ihrer spirituellen Verwurzelung und auch in der Weise, wie sie viele andere Menschen begleiten, in existenziellen Krisen oder in Lebensfragen, plötzlich so verletzlich auch sind. Und sein müssen, beziehungsweise gar nicht anders können, als dass sie so verletzlich sind. Und es ist wahrscheinlich auch das wiederum ein notwendiger Emanzipationsmoment, auch meinerseits zu merken, okay, auch das sind Menschen, also nicht, dass ich das nicht vorher auch schon gewusst hätte, das wusste ich vorher auch schon, aber ja genau, und indem sich das so wie gefügt hat, dass wir gesagt haben, komm, also die drei waren ja auch offen, Toni Kuhrmann, Niklas Brandschen und Bruno Brandschen, komm, wir versuchen etwas von dem festzuhalten, was hier passiert, habe ich mir ein Stück weit auch selber einen Raum geschaffen, das zu verarbeiten. Auch diese Momente, wo ich da einfach ins Saalhaus gefahren bin und es einfach so leer war.
Und du einmal so erlebt hast, wie sie es eigentlich im Alltag erlebt, oder? Also, weil, wenn du in die Kürze gehst, logisch, stellst du, du bist ja im Tunnel gewesen, hast gar nicht festgestellt, ob das 10 oder 20 Leute sind.
Naja, also.
Aber du bist nicht allein.
Genau.
Du bist nicht allein im Kurs gewesen.
Du kommst in eine Struktur, da sitzt jemand im Empfang, du kriegst einen Schlüssel und so weiter und so fort. Und genau, es ist wie ein anderes Gesicht von diesem Haus. Das war einfach, das war in dem Sinn auch bewegend. Und ich war ja bis zum Schluss gespannt, ob sich diese Porträts auch veröffentlichen lassen, weil es ja wie in vielerlei Hinsicht auch gar nicht so eine Kultur gibt, über sich selbst zu sprechen und sich selbst auch so zu zeigen. Und dann ist es natürlich Perspektive Unternehmenskommunikation durchaus heikel, solche
ja,
Sachen.
Ja, das habe ich nicht gedacht, nur dass ich gelesen habe, weil es ist ja sehr, sehr ehrlich.
Ja.
Also auch das Zugeben, und das finde ich sehr stark an diesen Porträts, das Eingeständnis, wir haben es überhaupt nicht gesehen. Also wir haben so ein Selbstverständnis gehabt von eben, das geht doch eh weiter. Nicht merken, wie Leute, also du schreibst neu mit, dass die Leute weggebrochen sind.
Mhm.
Also und da denkt man sich als Leser so, haben die wirklich einfach, sind die so blind gewesen? Und zugleich finde ich es sehr stark, weil es nämlich auch einem selber lässt fragen, wo sind wir einfach blind und haben das Gefühl, es funktioniert eh. Also ich meine, das ist, da sind wir auch drin, in unseren Jobs. Wo sind unsere Leserinnen und Leserzahlen? Funktioniert Print noch? Wie fest pushen wir online? Wo sagen wir auch, ja sorry, mit so vielen Followerinnen und Followern, das lohnt sich nicht? Oder sagen wir einfach, ja nein, wir sind einfach dabei sein und das wird schon gehen. Und es sehen es ja sicher noch ganz viele andere, die wir nicht mitbekommen. Ich meine, man kann sich so viel schön reden.
Siehst du, genau das meine ich. Und insofern finde ich, ist der Abschied und der Übergangsprozess schon gelungen, eben weil die drei dann tatsächlich den Mut hatten zu sagen, wir stehen zu dem, was war. Und da, so wie der Text jetzt am Ende war, das darf auch öffentlich sein. Und ich bin überzeugt, anhand von dem, wie du es jetzt auch ausgeführt hast, können andere auch diesen Moment haben, diesen Aufwachmoment gewissermaßen. Es klingt jetzt ein bisschen groß zu sagen, ja, okay, was ist eigentlich bei mir? Es ist ja ganz oft so, umso authentischer sich ein Mensch zeigt, umso authentischer bin ich auch selber in Frage gestellt oder denke mir, ah ja, das ist ja bei mir vielleicht auch ein Thema.
Also, ja, und ich glaube, in einer gewissen Spannung sind wir, also als, kirchliche Publizistik oder als Kirche, als Institution, ich glaube, wir sind nicht rein kommerziell und ich finde auch, eben auch als Zeitung müssen wir manchmal, finde ich, uns positionieren, selbst aufs Risiko, dass es aneckt oder dass es, wir können ja nicht einfach nur, und auch die Kirche kann den Leuten nicht nur nach dem Maul reden, quasi. Mhm. Also sie steht auf etwas, letztes Mal darüber geredet, ich würde sagen, sicher zeitgemäß ist, aber auch unbequem, oder? Und wo kann Gegenreaktionen hervorrufen. Also das heisst, Zahlen sind nicht alles, aber Zahlen sind eben auch etwas. Und da die Balance zu finden, nicht blind zu sein für Sachen, die wegbrechen, Resonanz, die wegbricht, Relevanz, die einem nicht mehr zugesprochen wird, selbst wenn man sie fleissig behauptet, was ja sowieso nicht funktioniert. Relevanz kann man ja nicht selber behaupten, sondern die muss einem zugesprochen werden. Ja. Und so in dieser Spannung finde ich, sind wir sehr. Und da finde ich eben die Portraits sehr ehrlich auf beide Seiten, weil ja etwas drin ist von, hey, wir sind überzeugt von etwas und halten drum an dem fest. Und vielleicht sind wir für weniger Leute wichtig, aber für die dafür ganz stark. Oder wir sind vielleicht sogar für Leute wichtig, die gar nicht mehr hinkommen. Also das ist ja auch eine grosse kirchliche Frage, die ich auch finde. Kirche ist für viele Menschen wichtig, ohne dass sie aktiv teilnehmen. Und die Leute sind für Kirche auch wichtig. So. Aber die Argumentation darf nicht zur Schutzbehauptung sein, einfach weiterzumachen und zu sagen, ja, wir zählen gar nicht mehr, wer überhaupt kommt. Oder? Ja, also so in dieser Spannung ist man.
Du musst eigentlich aus dieser neuen Gegebenheit wieder ein Konzept machen, das auch wirtschaftlich verhebt.
Genau.
Und da sind wir wirklich, auch wenn du dir die verschiedenen Seelsorgebereiche anschaust, eher weiter davon entfernt. Weil natürlich sind wir für alle da. Aber wer bezahlt es am Ende des Tages?
Und für alle da sein langt nicht. Es müssen auch solche wirklich kommen.
Ja.
Wenn wir da sind, langt es nicht.
Naja, geh hin, Kirche. Wir gehen ja zu allen hin und so weiter. Vielleicht noch zwei kurze Stichworte. Ich glaube, zeitlich können wir die gar nicht mehr ausfalten. Aber das eine ist das Stichwort Resilienz. Ich fand es auch interessant, wie diese drei Männer auch wirklich sich resilient gezeigt haben in ihrer Verletzlichkeit und wie auch da wiederum Glaubensvollzug wirklich sich bewähren kann, nicht in jedem Moment, und es gibt viele Tiefen und aber darum geht's ja gar nicht bei Resilienz, sondern es geht ja um die Frage des Hindurch, nicht wahr? Das zweite ist, das wäre dann meine vierte These, das betrifft zum Beispiel auch unsere Publizistik, die Verengung und die Rückbesinnung auf das nur eigene, unter Anführungszeichen. Also es war offensichtlich auch im Jesuitenorden zu keiner Zeit, aber auch zum Schluss, wirklich eine Frage, wie sehr das sein darf und sein soll, dass es da zwei Lungenflügel in diesem Haus gibt, also dass da Zen praktiziert wird und da hinein investiert wird und dass Christentum praktiziert wird im Sinne von Kontemplation und Exerzitien und dass der Zen nicht einfach ein Vorraum zum Christlichen ist, sondern dass es was Eigenständiges ist. Und da finde ich auch in dem Moment, wo es so eine Verengung auf das nur eigene gibt, wo es eine Angst gibt, dass die Weite sozusagen uns verlieren lässt, das ist doch wirklich auch ein Symptom von Untergang.
Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir bei der Ökumene. Also ich merke, was mich sehr nachdenklich stimmt und häufig auch stört, ist das Gefühl von, also wenn es so eine Gegenreaktion ist von, ja, jetzt müssen wir uns halt auf uns konzentrieren und auf unsere Mitglieder. Und natürlich müssen wir den Blick auf die eigenen Mitglieder haben, aber ich glaube, Kirche eben kann nie nur für sich selber sein. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Erfolgsrezept ist. Also gerade irgendwie konfessionelle Grenzen wieder stark machen, das ist wirklich das Dümmste, was Kirche machen können. Weil ich glaube, von außen wird das ja, das wird ja eh nicht verstanden und es bringt ja auch niemandem etwas.
Das ist eigentlich ein Vorzeichen von palliativer Phase, würde ich sagen.
Ja, vielleicht.
Ja, können wir jetzt mit der palliativen Phase enden?
Nein, wir haben dagegen, oder? Mit
Ach so,
Podcast
ja, das hatte ich vorher auch gedacht. Wir reden einfach weiter miteinander. Genau.
Machen wir. Und ich hoffe, ihr hört uns zu. Da sind wir weiterhin. Da sind wir wieder bei dem.
Es freut uns sehr.
Dass es nicht langt, wenn nur wir miteinander reden.
Ja, aber es ist immerhin ein Anfang.
Immerhin ein Anfang.
Immerhin
ein Angebot. Also, und das Angebot ist auch, dass ihr könnt Feedback geben könnt. Mir könnt ihr schreiben auf felix.reich@reformiert.info.
Und mir auf veronika.jehle@forum-magazin.ch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es gibt Newsletter, das dürfen wir auch immer wieder in Erinnerung rufen.
Und es gibt einen schönen Sommer. Geniessen.
Ja, aber wir kommen schon noch wieder davon.
Ja, ja. Aber jetzt ist der Sommer da. Jetzt stimmt, muss man genießen. Man weiß nie, wie lange
das man gerade genießen. Jetzt muss man es leben.
Genau, jetzt muss man es leben.
Das ist schon fast wieder ein bisschen palliativ, aber egal.
Nein, komm jetzt. Wir kommen wieder mit Fußball und zwar gleich.
Ja, gut. Schön.
Freut euch.
Sehr. Tschüss.
Ciao miteinander.